Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu einer Breitband-Sonderausgabe. Mein Name ist Max von Malotki und wir beschäftigen uns in der kommenden Stunde in unserem Talk mit dem Thema Science Fiction, weil dieses Genre Sci-Fi gefühlt zurzeit überall ist, in den letzten Jahren vermehrt und sehr prominent. Zum Beispiel Star Wars ist zurück, größer denn je, Star Trek ebenfalls mit Filmen. Jetzt kommt bald auch noch eine neue Serie in die Kinos. Dann hat hier Sir Ridley Scott selbst die Alien-Reihe wieder übernommen. Demnächst kommt der neue Blade Runner in die Kinos und so weiter und so weiter. Und Tech-Billionäre aus dem Silicon Valley wie Elon Musk und Mark Zuckerberg streiten sich öffentlich darüber, wie viel Angst wir vor künstlicher Intelligenz haben müssen oder eben nicht, werfen sich dabei auch Sci-Fi-Zitate um die Ohren. Diese Woche erst. Also Science-Fiction ist omnipräsent und die Frage wird sein, ist es vielleicht sogar das Genre unserer Zeit? Ich freue mich sehr über meine Gäste, die heute zu diesem Thema bei mir sind. Zunächst mal Natascha Adamowski, Professorin für digitale Technologien der Uni Siegen. Hallo.
Hallo.
Und René Walter, Mastermind hinter dem Blog nerdcore.de, ist auch da. Guten Tag.
Hallo.
Und uns zugeschaltet Sascha Mamczak, Autor, Herausgeber und Lektor beim Heine Verlag. Hallo nach München.
Guten Tag.
Jetzt ist Science Fiction so präsent, aber erst vor ein paar Tagen bin ich bei so einer neuen Serie bei Netflix, bei Ozark, über eine Szene gestolpert. Es ist jetzt keine Sci-Fi-Serie, muss ich sagen, aber ein Junge und ein Mädchen treffen sich auf dem Dach eines Wohnwagens und er hat ein Buch in der Hand.
Sieh dir das an. Erstausgabe. Habe ich gelesen, als ich 12 war.
Ja, Science-Fiction ist nicht wirklich mein Ding.
Sagen alle, die nie echtes Sci-Fi gelesen haben. Da geht's um Menschen, okay? Aber da sind wir die grünen Männchen. Wir sind die Aliens. Wir fliegen zum Mars. Wir übernehmen alles, vernichten alle Marsianer, dann machen wir uns da breit. Aber dann merken wir, dass uns der Mars nie wirklich gehören kann. Auch nicht Menschen, die dort geboren sind, die nie woanders gelebt haben. Sie sind und bleiben Aliens. Und das Beste ist irgendwie, alle, die auf den Mars gezogen sind, wollen ihren Problemen auf der Erde entkommen. Und dann merken sie, dass das Leben auf dem Mars gar nicht anders ist, denn sie haben alle ihre Probleme mitgebracht.
Also man merkt, es geht inhaltlich um Science Fiction, aber nur für den Fall, dass hier im Studio die beiden, die gerade die Kopfhörer aufgesetzt haben, den Anfang nicht mitbekommen haben. Ich habe gedacht, klischeehafter geht es eigentlich nicht. Weißer Nerd, männlich, erklärt Mädchen was über echte Science Fiction. Und da habe ich mich gefragt, was denn jetzt? Also ist Science Fiction nun Mainstream, das große Genre des 21. Jahrhunderts, oder eben immer noch diese Angelegenheit für Alpha-Nerds? Gehen wir vielleicht drei um. Frau Adamowski darf den Anfang machen. Was ist es denn jetzt?
Science Fiction ist nicht nur das große Genre des 21., sondern auch des 20. und 19. Jahrhunderts. Mhm. Man kann da auch noch viel weiter zurückgehen, aber ich denke, uns interessiert ja die Technikentwicklung nach der industriellen Revolution. Und da ist es immer Mainstream gewesen, nicht nur was für Spezialisten, immer hohe Auflagenzahlen, immer großes Interesse hat die Illustratoren, die Künstler, die Filmemacher interessiert. Dass es ein männliches Genre ist, wage ich zu bezweifeln.
Ist gut, dass Sie das jetzt sagen, das beruhigt mich.
Aber es ist ja auch so ganz lange in der Schmuddelecke gewesen, Science Fiction. Und vielleicht durfte man das dann als Mädchen nicht so deutlich machen, dass man das gerne liest, wenn man so eine bestimmte Außenwirkung aufrechterhalten wollte.
Fragen wir mal Herrn Mamczak, der ja eben beim Heine Verlag ist, also auch so ein bisschen von innen nach draußen guckt. Merkt man da einen Mainstream-Boom gerade nochmal im Vergleich zu den letzten Jahrhunderten, wie wir ja gerade gehört haben?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie Sie Mainstream definieren. Wenn Sie die Science Fiction zum großen Strom des nicht realistischen Erzählens hinzufügen, wo es eigentlich auch hinzugehört, dann wäre Science Fiction und alles, was daran hängt, eigentlich immer der Mainstream gewesen. Und das realistische Erzählen ist nicht der Mainstream. Das hat sich nur in den letzten 200 Jahren umgedreht. Also wir empfinden das realistische Erzählen als das, wie man erzählen sollte, im Gegensatz zu dem anderen Humbug, um das mal in Anführungszeichen zu sagen. Worüber wir eigentlich reden, ist eine Perspektive des Kulturbetriebs und eigentlich eine Perspektive gewisserweise auch des deutschen Kulturbetriebs, weil in anderen Ländern ist es nicht so stark ausgeprägt, dass die Science-Fiction in der Schmuddelecke so ihr Dasein fristet. Ganz konkret, der Kulturbetrieb hat sich der Science-Fiction etwas geöffnet, weil sich viele Autoren der Science-Fiction geöffnet haben. Also wir haben Michelle Welbeck, Margaret Atwood, David Mitchell oder Haruki Murakami, die jetzt Themen der Science-Fiction aufnehmen. Und plötzlich entdeckt es dann auch das Feuilleton. Und dann geht es so in den Mainstream. Wenn Sie Mainstream als das bezeichnen wollen, was sich unglaublich gut verkauft oder was die Massen quasi konsumieren, dann steht die Science-Fiction ganz oben auf der Liste. Also es gibt kein Genre, das in erzählenden Formaten wie Computerspielen, Filmen, Fernsehserien so präsent wäre.
Aber warum, weil Sie das ja auch gerade gesagt haben, die Schmuddelecke, ne? Wir haben es jetzt auch jetzt schon zweimal gehört. Teilweise sind gerade Science-Fiction-Romane, die auch es vor allen Dingen mit der Wissenschaft dann etwas ernster meinen, Produkte von einer gigantischen Rechercheleistung. Ja, das ist ein komplexes Aufbauen von Welten in einer Zukunft, das ist eine architektonische Leistung, trotzdem immer noch gerne im künstlerischen Wert zurückgestellt im Vergleich zu anderen fantastischen Formen, wie zum Beispiel dem Märchen in Deutschland. Ne? Deutsches Märchen, ganz großes Kulturgut, ist ja auch, wenn man nicht so will, ich würde das Wort jetzt nochmal aufgreifen, Humbug. Aber warum ist da so eine Berührungsangst immer gewesen?
Das liegt irgendwie so ein bisschen an der Art der Rezeption. Die Science-Fiction ist ja eigentlich das einzige Genre, das wir durchgehend an ihren trivialen Beispielen messen. Ja, das trifft auf andere Genres so in dem Sinne nicht zu. Dann ist die Science-Fiction-Genre, dass wir weniger an den literarischen Beispielen messen, sondern eher an dem, was in Filmen passiert. Ja. Also Sie sehen schon, die Art und Weise, wie ich etwas betrachte, beeinflusst sehr, sehr stark mein Urteil. Man kann die Science-Fiction auch aus einer völlig anderen Perspektive betrachten und sagen, das ist Kunst. Ja, das ist ein Versuch, die Wirklichkeit, wie jede Kunst, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Mhm. Und damit befasse ich mich mal jetzt. Und zu jeder Kunst gehören ästhetische Mittel. Und ich schaue mir jetzt mal die ästhetischen Mittel an, die Science-Fiction anwendet. Das ist aber eine Diskussion, die ist jenseits von den Themen, ja, Themen wie Roboter, Raumschiffe oder irgendwas mit Weltraum prägen nicht, also definieren nicht die Science-Fiction.
Jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, dass René Walter, der auch hier ist, eben einen Blog betreibt, das nerdcore.de heißt. Da fragt man sich dann, hat der Mann jetzt überhaupt noch was zu tun, wenn es Nerds überhaupt nicht mehr gibt, weil alle jetzt auf einmal auf Science-Fiction sind und weil wir ja eben gehört haben, es ist der absolute Mainstream, oder ist es doch nicht so?
Ist definitiv so, ja. Also wenn man sich auch gerade vor allem auch die Geschwindigkeit anschaut, mit der Science Fiction wirklich in den Mainstream geprescht ist, so in den letzten 10 Jahren. Also es ist jetzt immer ein bisschen schwer. Also ich meine, E.T. war ja jetzt irgendwie vor 25 Jahren auch schon Mainstream. Aber die Zahlen, die Besucherzahlen, als auch der Markt hat sich ja dann durchaus auch vervielfältigt, muss man sagen. Also wenn ich mir jetzt irgendwie so diese Top 10-Liste der erfolgreichsten Filme anschaue, dann ist die Hälfte davon wahrscheinlich irgendwie so ab dem Jahr 2000 entstanden, wenn nicht sogar noch jünger. Mhm. Und da hat sowas wie eine exponentielle Entwicklung im Science-Fiction-Hype quasi stattgefunden. Und der ist dann doch wiederum sehr erstaunlich, wenn man sich das auch betrachtet, was jetzt hier vorher schon gesagt wurde, dass nämlich Mainstream im Grunde schon immer Mainstream war. Ja, also woran liegt es, dass jetzt gerade in den letzten Jahren wirklich diese Vervielfältigung und diese massive Aufmerksamkeit stattgefunden hat? Ist es wirklich dem Genre inhärent? Ist es wirklich so interessant oder findet da etwas mit uns statt, dass wir irgendwie eine neue Beziehung zur Science Fiction und zu dem Sujet, also zu dem, was Science Fiction wirklich ausmacht? Geht es da wirklich darum, auf die Zukunft zu blicken oder geht es darum, auf das zu blicken, wie wir mal auf die Zukunft geschaut haben? Also da findet irgendeine Verschiebung statt. Also ist auch ja diese neue Science-Fiction, will ich mal in Anführungszeichen nennen, die Hälfte davon sind ja Comic-Verfilmungen, Superheldenfilme. Mhm. Ja? Und das ist ja dann auch schon mal ein ganz klarer Mythologieersatz. Also da geht es ja auch um etwas sehr, sehr Altes, irgendwie eine Lücke, die da gefüllt wird. Und ich finde das sehr erstaunlich und ja, es macht meinen Job sehr viel schwerer.
Aber vielleicht auch an die anderen beiden, also weil das ja jetzt schon eine Einordnung ist. Also Warum gerade jetzt? Warum findet das jetzt statt zu diesem Zeitpunkt? Ist das, weil wir haben auch schon gehört, es hat viel mit Film zu tun, also es wird der Film natürlich stärker wahrgenommen. Wir haben andere technische Möglichkeiten, also kann man jetzt ein Alien oder irgendwie eine tolle Explosion halt auch einfacher zeigen? Oder ist es dem Zeitgeist geschuldet? Also hat es auch immer eine historische Verbindung?
Ich glaube, das fällt jedem auf, dass die technische Entwicklung mit rasenden Schritten an uns vorbeigeht. Also, dass die Computer immer kleiner, immer schneller werden, allgegenwärtig im Alltag sind. Und auch Geräte, die man noch vor 10 Jahren benutzt hat, die würde man heute eigentlich ins Technikmuseum schicken. Also das ist schon eine neue Entwicklung und deshalb beschäftigt das auch allgemein die Leute. Ja, was ist das? Wo geht das hin? Wie muss ich diese ganzen Entwicklungen einschätzen? Jetzt ist auch wieder künstliche Intelligenz ein großes Thema. Das war eine Zeit lang weg. Oder nicht so im Vordergrund der Diskussionskultur. Jetzt auf einmal beschäftigt das wieder verschiedene. Und ich glaube, das ist dann der Anlass dafür, sich gerne Geschichten anzusehen, zu lesen, die diese Probleme, Fragen, Ängste ja in so eine dramatische Form gießen.
Aber warum greifen wir so zurück eben auf im Grunde ja alten Kram? Ne? Also das, was Herrn Walter auch gerade aufgefallen ist, dieser Punkt, wir haben alte Comics, wir greifen hier zum Beispiel Margaret Atwood wurde erwähnt, der Report der Markt, The Handmaid's Tale ist jetzt gerade als Serie erschienen und so weiter. Also wir packen diese ganzen alten Sachen aus, weil die in einer Zeit entstanden sind, als die Zukunft noch einfach war oder warum?
Vielleicht, weil sie in einer Zeit entstanden sind, als wir uns die Zukunft, in der wir heute leben, vorgestellt haben und wir gleichen das dann vielleicht intern ab zu dem, wie die Realität tatsächlich aussieht, kann ja ganz interessant sein. Also ich meine, da gibt es ja dieses geflügelte Wort schon, where's my flying car? Ja, es ist nicht da. Und das ist schon mal so ein Kriterium, wo sich diese Zukünfte quasi oder die Gegenwart und die vergangene Zukunft unterscheiden. Aber ich meine, es ist ja auch so, irgendwie vor einer Woche erschien ja dieser Trailer zu Ready Player One von Steven Spielberg. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Der erscheint nächstes Jahr und das ist so ein Virtual Reality Märchen und in dieser Virtual Reality geht halt alles. Und das Bemerkenswerte sowohl am Buch als auch am Film ist, dass dieses alles, was geht, das beschränkt sich bei den Protagonisten und auch in der gesamten Welt auf die 80er. Und also das ist ja auch jetzt ein bemerkenswertes Phänomen mit
Der Held sagt das ja sogar, ne? Der sagt selbst, dass er die 80er so liebt.
Ja, I was born in 2025 and I wish I was born in the 80s, like all my heroes. Und auch dieses all my heroes, also anscheinend gibt es keine neuen Helden, oder wie muss man das interpretieren, dass irgendwie alle Helden kommen aus den 80ern? Das ist ja dann auch ein massiver Zeitraum, wenn er da irgendwie, also der Film spielt irgendwie 2045 und das sind 60 Jahre irgendwie, wo diese Welt schon in diesem Retro-Wahn gefangen ist. Und ich fürchte tatsächlich, dass das unsere tatsächliche Realität jetzt schon ist. Im Grunde, dass wir uns wirklich nicht mehr weiter bewegen und dass wir im Grunde auf dieser Ästhetik der 80er stehen bleiben. Und das wird ja auch schon aufgegriffen, auch in Black Mirror, in dieser fantastischen Folge Junipero oder wie man es auch immer ausspricht, wo das ewige Leben, also wo die Leute im Grunde sterben und dann in die Cloud hochgeladen werden und dann sind es die 80er. Und also das ist total bemerkenswert und also wird man sich gerne mal mit einem Psychologen, glaube ich, drüber unterhalten. Also das ist schon sehr interessant, also auch vielleicht pathologisch, ohne das jetzt wirklich so werten zu wollen. Ne? Mhm.
Herr Mamczak, wie viele Skripte bekommen Sie denn, die Sie ablehnen, wo es eigentlich nur um die 80er geht?
Oh, da habe ich jetzt nicht gezählt. So viele sind es gar nicht, aber es liegt halt auch mit daran, dass die Jugendlichen von damals jetzt in ein Alter kommen, wo sie ihre eigenen Geschichten erzählen wollen. Und da spielt es natürlich eine große Rolle, zumal in den 80ern ja auch der gesamte Digitalisierungsschub, den wir heute leben, begonnen und angekündigt wurde. Mhm. Aber vielleicht erlauben Sie mir noch ein bisschen eine Differenzierung, weil wenn wir über Science Fiction reden, reden wir ja in erster Linie über eine Konvention. Ja. Also ein Kollege aus Amerika von mir hat mal gesagt, Science Fiction ist das, wo Science Fiction draufsteht. Ja. Also wir sehen da sehr viele Dinge drin und hauen uns die dann gegenseitig um die Ohren.
Sehr großes Label.
Und ich würde das unterstreichen wollen, was vorher gesagt wurde. viele dieser alten Stoffe, seien Superhelden oder andere erzählerische Topoi, werden tatsächlich jetzt zu Filmen, weil die technischen Möglichkeiten da sind. Also es ist wirklich eins zu eins so, da braucht man kein ganz riesiges kulturelles Brimborium aufziehen. Das schönste Beispiel finde ich nach wie vor Avatar von James Cameron, der hat die Story zusammenkompiliert aus Science-Fiction-Ideen der 40er, 50er und 60er Jahre und hat dann ewig lang drauf gesessen, bis es möglich war, es so zu verfilmen, wie er es wollte. Ja? Hätte aber auch schon 20 Jahre früher machen können, nur halt mit einfachen Mitteln. Dasselbe gilt für die Superheldenfilme, die es ja auch immer gegeben hat. Und plötzlich sind sie halt so umwerfend anzuschauen. Ähnliches, nicht ganz so, aber Star Wars ist auch ein schönes Beispiel, wo man instinktiv, auch in ihrer Anmoderation kam es ja so vor, sagt, das sei ja Science Fiction. Aber gucken Sie sich mal dieses Universum an, da reden die Leute die ganze Zeit, möge die Macht mit dir sein. Und sie, wirklich? Ich meine, ist das Science Fiction? Das ist doch eher etwas, was wir von Tolkien etc. kennen. Also auch hier für mich. Guter Einwand, ja. So, und hier würde ich jetzt eine Trennlinie ziehen zu dem, was es auch noch gibt. Nämlich eine Art und Weise, eine künstlerische Art und Weise, sich mit Gegenwarts- und Zukunftsthemen befassen, wie sie andere Literatur, andere Filme eben nicht tun. Und da haben wir immer die große Debatte, ist denn Science Fiction eine erzählerisch aufgelockerte Futurologie? Ja? Also kann man die Science Fiction durchgehen und sagen, da hat jemand aber was vorhergesagt oder wow, wie hellsichtig war der denn und so weiter. Oder ist es etwas anderes? Ja? Und dieses ist es etwas anderes? Das können wir vielleicht im Laufe der nächsten Minuten noch besprechen, weil das ist das, was mich sehr stark interessiert.
Ja, man hat natürlich immer das Gefühl, dass da jemand was hätte voraussagen wollen, aber im Endeffekt muss man ihm zugestehen oder der Autorin zugestehen, dass sie einfach nur eine tolle Geschichte schreiben wollte. Und wir gucken natürlich rückblickend drauf und sagen so, hey, hat aber Glück gehabt, vor 50 Jahren schon geschrieben zu haben, dass es dann meinetwegen sowas wie das Handy gibt oder so.
Es wurde ja auch sehr viel vorhergesagt. Also ich meine, man kann Spuren eines Prä-Internets schon in einer Geschichte sehen, die in den 40er Jahren geschrieben wurde. Aber der Autor hat es nicht mit der Absicht geschrieben, dezidiert etwas vorherzusagen.
Ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, denn ich muss gerade an Jules Verne denken, bei dem es ja auch immer wieder behauptet wird, er hätte zig Sachen vorausgesehen, das Flugzeug oder das U-Boot. Und selbstverständlich war Jules Verne kein Prophet, sondern er hat einfach ganz genau die Technik und die Literatur und die wissenschaftliche Entwicklung seiner Zeit studiert. Er ist auf die große Weltausstellung gegangen in Paris und hat dort dann genau die Technik gesehen, die ersten Tauchanzüge, die ersten U-Boot-Modelle, die er dann in 20.000 Meilen unter Meer eingebaut hat. Und das ist im Grunde genommen das Interessante und Kunstvolle, dass jemand das so genau zur Kenntnis nimmt und dann eine ganz interessante Geschichte packt, die uns ja auch in einzelnen Linien bis heute fasziniert.
Jetzt ist das auf der einen Seite so, dass man natürlich der Science Fiction nicht aufbürden darf, dass sie das zu leisten habe, weil es ist eben nur Literatur. Auf der anderen Seite wird sie von den Menschen aber dazu herangezogen, bestimmte Sachen zu verarbeiten. Also es ist ja nicht umsonst so, dass zum Beispiel Donald Trump gewählt wird und auf einmal steigt der Absatz von George Orwells 1984 und auf einmal lesen alle Brave New World und aber eben, was weiß ich, auch Hannah Arendt über Totalitarismus, ja, als Sachbuch. Also man nimmt das dann zur Hand, diesen kulturellen Raum, um das doch auch irgendwie zu verorten für sich. Also es ist doch mehr nur als eine schöne Geschichte.
Naja, ich meine, Science Fiction existiert ja auch immer so ein bisschen, wobei nicht vielleicht die komplette Science Fiction, aber existiert ja viel in diesem Spannungsfeld aus Dystopie und Utopie einfach. Also entweder die Dystopie wird gerettet und wird der Utopie wieder zugeführt oder die Utopie zerfällt und wird zur Dystopie. Und in diesem Gefüge spielen sich dann irgendwelche Stories ab, anhand derer wir dieses Gefüge irgendwie bewerten können oder sollen oder wie auch immer. Und das ist dann doch mal vielleicht ein bisschen was anderes, als irgendwie auf eine Ausstellung zu fahren. Ich sehe da tolle Taucheranzüge und beschreibe die dann in so einem Abenteuermärchen. Ja. Das ist dann halt vielleicht dann schon auch der Versuch, die gesellschaftliche Struktur, die man vorfindet, irgendwie in der Fiktion in Bewegung zu setzen, in irgendeine Richtung und dann zu gucken, wie das funktioniert. Und dazu dann halt auch wiederum diese Technologien, die man in der Gegenwart vorfindet, irgendwie zu projizieren und dann zu gucken, wie sie vielleicht mutieren kann unter den Voraussetzungen dieser in Bewegung geratenen Gesellschaft. Und das wäre dann zum Beispiel dieses 1984. Deswegen ist es so interessant, weil es eben ein Buch über eine solche Dynamik ist, und deswegen redet sie auch heute zu uns. Und also ich meine, wir haben jetzt auch schon seit mehreren Jahren diesen Dystopie-Hype. Man will gar nicht mehr davon reden. Ich weiß gar nicht, wann das wieder angefangen hat. Vielleicht mit dem Independence Day damals, als sie das Weiße Haus gesprengt haben. Ich weiß noch, dass das ein ganz großes Thema damals war.
Darf man das im Film? Ja, so war das die Frage.
Damals durfte man das noch. Ob man es heute einfach so dürfte, das wäre dann wiederum eine interessante Frage. Ja? Ja. Also welche Grenzen darf oder sollte Science Fiction durchbrechen und so. Aber das ist dann vielleicht nochmal eine andere Relevanz, einfach als solche technologischen Bilder irgendwie zu projizieren. Und also ich glaube, das existiert auch auf einem Spektrum. Also man kann das eine oder andere tun. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Unterhaltung, vielleicht auch so ein bisschen Anspruch. Ja.
Ist das denn eine Frage auch der historischen Einordnung, dass Dystopie jetzt gerade wieder so stark ist? Was würden Sie sagen? Dass wir gerade eben, weil 9/11 ist natürlich gefallen, so als Datum, ne? Und Finanzkrise danach, also waren ja viele Sachen, die seitdem so ein bisschen gepaart mit eben technologischer Weiterentwicklung eben auch am Start gewesen sind. Dass das was ist, was dann eben auch so ein Genre triggert, weil wir uns auf einmal wieder viel mehr Gedanken über die Zukunft machen?
Was ja eigentlich ein bisschen schizophren ist. Also weil wenn man sich tatsächlich die Statistiken so insgesamt anschaut, dann ist die Entwicklung global gesehen gar nicht mal so schlecht. Ne? Nur so als Einwurf.
Um mal was Positives zu sagen zwischen all den Dystopien. Aber warum sind wir eigentlich so fanat in Dystopien? Also es gibt nämlich nicht so viele Utopien. Da muss man, glaube ich, relativ...
Und Utopien sind eigentlich auch Satire. Also so waren sie mal gedacht.
Ja. Herr Mamczak, was sagen Sie denn? Haben Sie einen Überblick, wie viel ist eigentlich immer eher Dystopie in Science Fiction und wie viel ist so wirklich schön, da lacht er schon, wie viel ist schön bunt und rosig und hat so hinten raus dann eben so einen Abgang, wo man denkt, ah, jetzt kann ich wieder beruhigt ins Leben gehen?
Naja, also solche Statistik kenne ich jetzt nicht, sonst wäre auch wahrscheinlich ein bisschen müßig. Also der Erfolg in Anführungszeichen von Dystopien ist tatsächlich recht leicht zu erklären, dass trotz aller empirischen Daten ist das Lebensgefühl der Mehrheit in den westlichen Staaten jetzt nicht gerade hochoptimistisch. Ja. Und auf diesem Nährboden gedeiht halt dann auch so eine Art von Literatur. Das ist ein Reflex, das finde ich jetzt auch gar nicht so verwunderlich. Das Problem der Utopie als Genre ist zum einen, dass sie sich nie so gut verkauft. Weil man kann halt auch nur sehr schwer eine extrem spannende Geschichte erzählen, wenn man so eine utopische Folie entwirft, wie vor vielen Jahrhunderten Morus, und dann den Leser quasi dort herumführt. Ja. Das ist eher schwer. Also eine spannende Geschichte und eine Utopie vertragen sich nicht gut miteinander. Und zum anderen, die Utopie muss, wenn sie in diesem Genre bestehen will, also in dem Genre, das Morus quasi definiert hat, dann muss sie immer von einer Prämisse ausgehen, dass sich die menschliche Natur verändern lässt. Ja, also mit welchen Mitteln auch immer, aber sie muss immer davon ausgehen, dass es möglich ist. Und in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren haben wir da doch eine große Skepsis entwickelt, dass das möglich ist, und die neueste Variante in dieser Ecke wäre, wir machen das jetzt mit technischen Mitteln. Ja. Vielleicht ist das ja sogar eines Tages möglich. Und da sind tatsächlich einige so Techno-Utopien unterwegs, die das mal versuchen. Andererseits, was für den einen eine Utopie ist, die Menschen-Natur mit technischen Mitteln zu verändern, ist für den anderen wieder eine Dystopie. Ist auch liegt im Auge
des Betrachters. Die Unterdrückung ist immer direkt relativ nah. Ne? Ja.
Aber wenn Sie mal eine Utopie in der Hand haben, empfehle ich es, sie zu lesen, denn es werden tatsächlich nur sehr selten welche geschrieben. Oder sagen wir mal so, es kommen sehr selten welche auf den Markt, geschrieben werden vielleicht viel mehr.
Ich finde das sehr interessant, was Sie eben gesagt haben. Ich muss daran denken, diese ganzen Zukunftsszenarien, das sind ja keine literarischen Utopien, aber die von Informatikern, Ingenieuren und Technikkonzernen entworfen werden. Ne? Die erzählen uns regelmäßig auf Technikmessen, welche wunderbare Zukunft uns erwartet. Ja, ja. Anfang 2000, da kam dieses Ubiquitous Computing auf und da haben mir ganz viele Informatiker vorgeschwärmt, dass irgendwann jetzt bald alles wie von Zauberhand funktionieren wird. Mhm. Ne, der Mülleimer entleert sich selber, der Kühlschrank bestellt, was ich gerne haben möchte und so weiter. Und dass man vor dem Hintergrund dieser ja teilweise wirklich auch als Zumutung zu empfindenden Zukunftsvorstellungen eher dystopische Gedanken hat, finde ich eigentlich ganz normal. Denn diese ganzen Alltagsgeräte sind ja mittlerweile so technisiert, dass sie kaum einer von uns noch bedienen kann. Auf die Utopie nochmal zurückzukommen, mir fällt da Star Trek ein. Also weil Sie gesagt haben, das sehe ich auch, Utopien sind eigentlich nicht so spannend. Aber das wäre ein Beispiel, was mir einfällt. Da sind Leute aus unterschiedlichen Nationen, die Welt ist friedlich geworden und die reisen jetzt in friedfertiger Mission durch das Weltall und versuchen, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ne? Also nicht neue Rohstoffe zu finden, die man dann ausbeuten kann, wie bei Avatar, sondern Frieden und Völkerverständigung in die Welt zu bringen. Und
ganz klar, Gene Roddenberry hat damals in den 60er Jahren Star Trek entwickelt und wollte eine positive Zukunftsvision schildern, wo natürlich viele Abenteuer stattfinden müssen, sonst wäre ja keine Serie draus geworden.
Ja, zwischendurch muss der Phaser schon mal auf volle Leistung gestellt werden, wollte ich gerade sagen.
Schon klar, aber das ist keine Utopie im klassischen Sinne, also keine perfekte Welt, da geschildert wird, sondern es ist eine verbesserte Zukunft. Aber noch kurz nochmal zurück zu dem, was Sie über die Konzerne gesagt haben. Da steckt natürlich ganz klar das ökonomische Interesse dahinter. Sie wollen es uns so schildern, dass es die Zukunft ist, in die wir gehen sollten, damit sie ihre Geräte verkaufen können. Das ist nichts Neues und eher auch langweilig. Aber interessant finde ich, dass wenn man mal so Bücher liest wie von Paul Mason, Postkapitalismus, also eine linke Vision, sagen wir mal so, die trieft nur so von Wissenschaft und Technik. Ja. Also da hält er sich so richtig dran fest. Ja. Das heißt, selbst die Linke hat keine soziale, positive, optimistische Vision von der Zukunft ohne diese ganzen Gerätschaften. Und das ist etwas, worüber wir reden sollten. Ja, da fehlt was. Ja.
Aber wie wäre das denn möglich? Weil zum Beispiel, um Star Trek nochmal kurz zu nehmen, da gab es ja eben dann auch den Punkt, dass manche Sachen eben fehlen, die eine Einschränkung gegeben hätten, wie zum Beispiel Geld. Geld spielt da keine Rolle. Die Leute können einfach konsumieren. Man geht an die Wand und sagt Earl Grey, Tea, Hot und dann kommt der eben halt da raus und dann kann man den trinken. Und tatsächlich hatten wir im Vorfeld ja auch so ein bisschen gefragt, auf Twitter schon mal gesagt, dass wir heute senden und Public Thorsten schrieb zurück, ja, wo ist eigentlich die Feel-Good-Sci-Fi, die es früher mal gab? Gibt es sowas überhaupt noch? Also irgendwas, was den hier Anwesenden jetzt einfiele, wo man sich aufs Sofa setzt und denkt, oh, schön.
Ja, mir fällt nichts ein, was es jetzt schon gibt, aber ich fordere jetzt hier mal mehr Science-Fiction mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, was vielleicht eine neue linke Science-Fiction-Utopie darstellen könnte, die ja auch sehr technikbasiert ist tatsächlich. Also sie basiert ja auf dem Gedanken des Automatismus und was man dagegen tun kann.
Vielleicht ja, aber nee, das finde ich, sollte es wirklich geben. Aber nehmen Sie mal Star Trek und die Ökonomie, die geldlose Ökonomie. Irgendwie geht man instinktiv davon aus, sowas kann nur funktionieren, wenn wir eben Technik haben, die dann alles zur Verfügung stellt. Also man geht an das Gerät und dann kommt das molekular zubereitete Essen raus. Und das kostet nichts. Ja. Das ist aber eigentlich gar nicht der Punkt. Es gibt einen schönen Dialog in Star Trek, kann ich mir jetzt nicht mehr genau an die Serie, an die Folge erinnern, in der Captain Picard sagt, wir brauchen kein Geld, weil wir unsere ganze Arbeit und unsere Zeit darin investieren, das Wohlergehen der Menschheit zu fördern. In dem Satz ist nichts technisch. Ja? Da ist kein Computer, der irgendwie total toll ist und viel besser als unserer. Gar nichts, sondern es ist eine Veränderung im Denken der Menschen. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich wüsste es. Aber das ist eine andere Geschichte, als nur zu sagen, wenn wir alle diese Geräte hätten, dann werden wir eine postkapitalistische Gesellschaft errichten. Es ist etwas anderes.
Erzählt sich natürlich auch leichter, ne? Also wenn man einfach sagt, das ist jetzt halt so, das ist der Hintergrund, den wir jetzt historisch uns irgendwie erarbeitet haben und darauf basieren können wir eben diese Ethik leben, die wir uns da ausgesucht haben, aber die sparen sich natürlich auch den Hintergrund selbst. Ne? Ist jetzt nicht so, als würden die das zwischendurch erklären, so haben wir es übrigens gemacht die letzten 500 Jahre.
Ganz klar, aber die Ethik basiert nicht auf Technik. Ja? Das ist ein großes Missverständnis.
Aber wenn wir mal bei so etwas Feinerem sind, vielleicht um darüber mal zu sprechen, weil ich bin absolut Fan, muss ich sagen, wenn es um Science Fiction geht, auch von den ganz einfachen, bombastischen Space Operas, was weiß ich, Expanse-Reihe oder so, die es jetzt auch als TV-Serie gibt. Und ich habe mir auch Independence Day angeguckt, natürlich, als er damals in die Kinos kam. Aber, und deswegen reden wir nämlich auch darüber hier in Breitband, in Deutschlandfunk Kultur. Es gibt auch zum Beispiel Kinofilme, die rausgekommen sind in letzter Zeit, die eben ein bisschen ruhiger sind, die eben nicht nur auf Explosionen und so weiter gehen. Zum Beispiel Arrival, ich weiß nicht, wer von Ihnen den gesehen hat. Das hat mich überrascht. Also da geht es eigentlich um Linguistik, da geht es um Kommunikation mit Aliens, leisere Science-Fiction, eben weil auch Leute da sind und die dann sagen, wir gucken uns das an. Ist das ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht in der Richtung unterwegs sind? Weil da geht es auch nicht besonders viel um Technik.
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also den Trend sehe ich auch durchaus. Also es gibt da auch so Mischformen. Spontan fällt mir so ein bisschen Neil Blomkamp ein, dessen neuere Sachen zwar alle so ein bisschen verunglückt sind auf einer cineastischen Ebene, aber der sich trotzdem immer wieder an relativ interessanten Ideen einfach versucht. Also
das ist dieser Filmemacher, der District 9 gemacht hat.
District 9 und Chappie und diese ganzen Sachen und so. Und da widmet sich auch immer sehr vielen Fragen. Und das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen der rote Faden. Irgendwie, also dass über dieses Genre generell sehr viele Fragen gestellt wird. Und da scheint mir einfach sehr viel Zweifel in der Luft zu sein. Und dass wir irgendwie nach Antworten suchen und sowas. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass dass leisere Filme, dass die halt einfach mehr Antworten bieten können. Also, ja.
Ich fand es interessant, weil ich saß im Kino und vor mir saßen zwei, ich würde mal schätzen, 14-jährige Jungs. Und ich sah die da sitzen und ich dachte so, ja, warten wir mal ab, ob das jetzt das wird, was ihr euch so vorgestellt habt. Und die gucken sich zwischendurch halt immer nur an und haben gedacht so, wo sind wir hier? Die hatten Popcorn dabei, ne? Die hatten was drin. Und die wollten, glaube ich, Action und haben gedacht, sie sind im falschen Film, weil der eben so ruhig war. Mhm. Und ich war erstaunt, dass der Film so erfolgreich gewesen ist. Also ähnlicher Fall zum Beispiel, der Marsianer ist wahrscheinlich jetzt sogar noch der bekanntere Fall. Ist Wissenschaft jetzt sexy geworden in den letzten Jahren?
Ja, wobei der sehr handfest war. Also der hatte etwas sehr, was sehr Rudimentäres. Oder man kann ja was sagen, so, das war ein Spacebauer. Ja,
ja klar. Mann im Zelt auf dem Mars. Ne? Ja, viel mehr war es nicht. Ja, aber das müssen sich ja erstmal eine ganze Menge Leute im Kino angucken. Also merkt man das auch bei der Literatur, Herr Mamczak, dass da solche Themen jetzt zum Beispiel besser gehen, die eher mit der wissenschaftlichen Arbeit sich auseinandersetzen zum Beispiel?
Also hier haben wir ein ganz schönes Beispiel, wie sich Literatur und Film eben nicht, da gibt es jetzt keine wirkliche Konkurrenz. Also Kongruenz meine ich. Das, was in Arrival erzählt wird, macht die Science-Fiction-Literatur, seit sie erfunden wurde. Ja. Oder sagen wir mal, um genauer zu sein, so seit den späten 60er Jahren. Also da wurden schon immer sehr leise Geschichten erzählt, die den Leser so mit leichtem Sense of Wonder berühren und nicht überwältigen. Und das Kino hat da nie dran geglaubt oder nur sehr selten. Und oft ist man dann von seinem eigenen Tun und Erfolg überrascht. Und Arrival ist ein wunderbares Beispiel, wenn man sich die Entstehungsgeschichte des Films anschaut. Es hat ewig gebraucht, es basiert ja auf einer Kurzgeschichte, weil niemand dran geglaubt hat. Und der Regisseur wollte das unbedingt machen und er hat es durchgesetzt und hat ihm dann recht gegeben. Und es ist kein Trend, es ist eher ein Trend auf dem DVD-Markt, wo man sehr, sehr viele dieser Art von Filmen findet. Aber ich möchte, dass es ein Trend wird. Ja. Und ich bin total froh, dass so ein Film mal funktioniert, denn oft wissen wir nämlich gar nicht, was wir gut finden. Ja. Dann sitzen wir erst drin und erfahren Sachen, hätten wir auch haben können, wenn wir die Kurzgeschichte gelesen hätten, aber die haben wir halt sehr selten nur die Zeit für, uns mit solchen Dingen zu befassen. Und dann geht man ins Kino und findet das plötzlich gut. Und ich hoffe, dass sich daraus was entwickelt, weil ernsthaft, den nächsten Superheldenfilm, den kann ich ja nicht mehr haben.
Science Fiction hat ja immer schon so das Fremde zum Thema gehabt. Also entweder gerne den Kampf dagegen, ne? Also dass es Krieg gewesen ist, einfach nur eine Art von Kriegsfilm. Oder eben Verständnis für das Fremde. Trotzdem war das Genre, wenn man jetzt mal drauf guckt, eigentlich nie so offen. Also es war zum Beispiel lange auf den englischsprachigen Raum begrenzt, auf den europäischen Raum, was man eben halt so gelesen und bekommen hat. Das öffnet sich in letzter Zeit tatsächlich so ein bisschen. Was ist denn da, was Sie erfahren haben, Herr Mamczak, so als erstes dazugekommen?
Sie meinen so zu dem, was man gemeinhin unter Science Fiction versteht?
Ja, und vor allen Dingen auch, was man so für kulturelle Räume hat, aus denen die dann eben gekommen sind.
Ja. Also da Science Fiction, sagt ja auch der Name, eine amerikanisch-englische Veranstaltung ist, haben diese Autoren natürlich auch das Genre extrem geprägt, bis in die 80er Jahre hinein. Dann hat man so ein bisschen angefangen, sich anzuschauen, was tut sich in Japan. Da kam sehr viel aus der Richtung. Und in den 90ern, Nullerjahren sehr viel aus dem Osten. Ja, also wir haben einige Romane aus Russland publiziert mit großem Erfolg. Und die bringen ihre Sichtweisen, ihre kulturellen Sichtweisen, aber sie bringen auch andere Erzählformate mit ein. Also das klassische Erzählformat, nicht nur in der Science Fiction, aber sehr stark vertreten, ist ja der Held und seine Widersacher. Die Superhelden bringen das dann nur auf die extreme Spitze. Aber in fast jedem Abenteuer-Science-Fiction-Plot ist es so verborgen, der Held und sein Widersacher. Und viele dieser russischen oder asiatischen Texte, die gehen da ganz anders ran. Also da gibt es dann zum Beispiel gar keinen Widersacher, sondern man ist selbst der Widersacher und so weiter und so fort.
Was haben Sie da für prominente Beispiele, die man vielleicht auch kennt, also wo es jetzt nicht nur so ganz, ganz speziell ist?
Also wenn Sie mal eine echt andere Erzählweise lesen wollen, die aber trotzdem noch sehr zugänglich ist und auch das verarbeitet, was Science Fiction gemeinhin prägt, dann lesen Sie Die drei Sonnen von Cixin Liu. Das ist ein chinesischer Autor, also ich mache jetzt so ein bisschen Werbung in einer Sache, aber den haben wir vor einem Dreivierteljahr veröffentlicht. Und das erzählt eine Zukunftsgeschichte in China und es erzählt auch eine ziemlich, in Anführungszeichen, triviale Geschichte, denn es ist der Erstkontakt mit Außerirdischen. Man meint, das hat man schon tausendmal gelesen und gesehen. Und Liu schafft es, einen Zugang zu entwickeln, der eben nicht diese Dichotomie aufgreift, hier sind wir und dort sind irgendwelche, die das Weiße Haus sprengen wollen, sondern die sind so weit weg, aber sie haben sich jetzt schon zu erkennen gegeben. Und alle unsere Ängste projizieren wir auf sie. Alles, auch unsere Hoffnungen. Ja? Und er spielt mit diesen Ängsten und Hoffnungen. Und was das heißt am Ende der Geschichte, was können wir eigentlich hoffen und wovor können wir eigentlich Angst haben?
Wieso ist so ein Roman dann auf einmal so erfolgreich? Weil ich weiß, der liegt auch überall relativ prominent aus. Ich habe den auch gelesen, diesen ersten, Herr Walter auch. Und dann merkt man auf einmal, okay, das macht uns total Spaß. War das auch was, wo es eben, wie Sie ja selber sagen, über die langsamen Filme sowas war, wo die Verlage dann nach Jahren auch mal sagen mussten, okay, lass es uns einfach mal probieren und vielleicht haben wir Glück?
Ja, also ein Glück gehört immer dazu. Und wir waren selbst überrascht, dass es so erfolgreich ist. Ich glaube, man ist ein bisschen auf der Suche nach exotischen Autoren und Stoffen und China bietet sich da an, weil das war ja für lange Jahrzehnte quasi eine geschlossene Box. Wir wussten gar nicht, was da vor sich geht und dass es da auch eine große Science-Fiction-Tradition gibt. Das war mir selbst neu. Hat ja auch so ein bisschen sprachliche Aspekte, wie zugänglich ein Markt ist und wie unzugänglich. Aber aus irgendwelchen Gründen schafft der Autor es nicht nur eine chinesische Geschichte zu erzählen, sondern eine universelle aus seiner Perspektive. Das kann nicht jeder. Also es gibt wahnsinnig viele Romane aus anderen Kulturkreisen, die uns sehr unzugänglich sind und die dann auch keinen großen Erfolg haben. Aber der schafft quasi den perfekten Brückenschlag. So reime ich mir den Erfolg zusammen.
Ja, ich habe mich gefragt, ob das auch ein bisschen davon abhängt, dass es irgendwie so ein ja auch so ein bisschen so eine Arroganz des eigenen Kulturkreises ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, weil Sie sagten so, ja, irgendwann haben wir auch die Russen entdeckt, das hängt natürlich zum Beispiel auch mit Ost- und Westdeutschland zusammen, dass in Ostdeutschland russische Autoren einen ganz anderen Stellenwert gehabt haben als in Westdeutschland. Gebrüder Strugatzki oder zum Beispiel erinnere ich mich daran, dass wir in meiner Studienzeit ein Kumpel zu mir kam, der sagte, hier lies mal Sergei Snegov, Menschen wie Götter. Mhm. Und ich kannte den Autor überhaupt nicht. Mhm. Und da habe ich gedacht, krass, wenn da schon der Culture, so diese Spaltung schon so groß ist, ja, und das ist, betrifft jetzt nur Deutschland, wie ist es dann auf der ganzen Welt? Also wie weit muss Science Fiction, obwohl es so fremd ist, immer an Kulturraum anknüpfen, um zu funktionieren?
Mhm. Also ich habe mich eine Zeit lang für Afrofuturismus interessiert, gerade aus diesem Grund, weil es ja, banal gesprochen, weil es total fresh war einfach. Ja. Also das, dieser Umgang mit Science Fiction, das war einfach von der Ästhetik her so neu. Und wenn man sich da mal auch gerade die Illustrationen, so die Pulp-Illustrationen so aus den 70er Jahren, als sich das dann auch so mit diesen frühen Hip-Hop- und Elektro-Entwicklungen so ein bisschen verbandelt hat. Das wurde nie richtig groß in der Verbindung mit Afrofuturism. Aber es ist ästhetisch so interessant. Also es geht dann tatsächlich auch so in so eine fast schon barocke Richtung ästhetisch. Und das ist halt für das westliche Auge, wie es auf Science Fiction guckt, das ist ja dann doch eher sehr, naja, wir haben Hard Science Fiction, dieser ganze Technologiebegriff, das ist immer glatt und schnell und gerade und keine Ahnung. Und das bei Afrofuturism ist das im Grunde komplett anders und alles sehr viel verspielter. Und allein das zeigt ja auch schon, dass vielleicht gar nicht mal unbedingt die Geschichten so neu sein müssen, die da erzählt werden, sondern dass tatsächlich die Ästhetik, in der die Geschichten erzählt werden, dass die für uns einfach so neu sind, also wie ein richtig guter neuer Song, der allein deshalb ist es schon interessant und ich hoffe, dass ich das in irgendeiner Form verfestigen kann, ohne dass es wirklich zum Exotismus wird, also weil Exotismus hat für mich schon wieder so ein bisschen, ich weiß nicht.
Ja, weil Sie sagen, richtig guter neuer Song. Ich habe natürlich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, Frau Adamowski guckt auch so wie ich. Das sind zwei Science-Fiction-Spezies, der Herr Walter und der Herr Mamczak, und die haben auch ganz schön viel gute Weine schon getrunken. Und wenn die überhaupt noch mal was anrühren, dann muss es schon was Besonderes sein. Also ist das so ein bisschen so eine, im Grunde eine Sättigung, die jetzt auch stattgefunden hat, die es erlaubt, dass mal was Spezielleres kommt?
Meinen Sie mich?
Also, ja.
Ich, also jetzt mal von mir abgesehen, ich glaube, und das trifft für jedes Genre zu, dass unsere, die Erwartungshaltung, man möchte jetzt immer was Neues haben, doch relativ überschaubar ist. Der Erfolg von Star Trek ist ja, ein Grund für den großen Erfolg von Star Trek ist ja, dass man im Grunde immer dasselbe bekam über die Jahre hinweg. Also es war immer so eine Versammlung auf der Brücke, die so, wie so eine Art Wohnzimmercharakter hatte, und da wusste man genau, wer war und wie sie sich zueinander verhalten. Dann gab es ein Abenteuer und am Ende hat man sich wieder auf der Brücke getroffen.
Aber diese Konstanz ist doch eigentlich eine Konstanz
der Exploration, oder? Die Menschen lieben Konstanz. Ich meine, der wievielte James Bond kommt jetzt bald ins Kino. Ja. Die Menschen lieben es, vom Erwartbaren überrascht zu werden. Und das gilt für die Science Fiction genauso wie für alles andere. Nur bei der Science Fiction hat man dann von außen immer so den Anspruch, da muss doch mal was Neues kommen. Und manchmal kommt was Neues, weil sich ein Autor in irgendeinem Keller was Großartiges ausgedacht hat. Das war der Fall zum Beispiel mit William Gibson Anfang der 80er Jahre und Neuromancer. Sowas hat man noch nicht gelesen und das war quasi der Urknall dessen, was wir heute als Cyberspace und so weiter bezeichnen. Und dann wurde das wieder zur Konvention, dann wurde es auch wieder banalisiert und die Leute haben sich daran gewöhnt und Leute lieben es trotzdem. Ich glaube, es sind einfach so Schübe und ich lese auch gern Geschichten, die mir einen alten Plot einfach nochmal toll neu erzählen. Ich lese aber auch gern etwas, was mich total überwältigt oder was ich so noch nie gelesen habe. Aber das hängt nicht an mir. Das hängt daran, hat sich da ein Autor wirklich hingesetzt und sich was Tolles ausgedacht.
Ich hab's, bitte.
Ja, ich finde das interessant, wenn man zum Beispiel Verfilmungen anguckt. Ne? Manche Bücher werden zigmal verfilmt, alle Jahrzehnte wieder, wie zum Beispiel Mars Attacks. Mhm. Dann die Idee, dass auf dem Grund des Meeres Außerirdische wohnen, eine ganz alte Geschichte von H.G. Wells, wird nicht so oft verfilmt. Ne? Da gibt es jetzt vielleicht eine Handvoll. Und andere Geschichten, wie gesagt, werden immer und immer wieder neu erzählt. Mhm. Oder auch die Körperfresser kommen beispielsweise, ja. Oder die Frauen von Stepford. Interessant, da finde ich beispielsweise, dass die letzten Verfilmungen ein gutes Ende hatten. Mhm. Ne? Also die Stepford Wives werden nicht umgebracht, sondern sprengen dann den Laden und ziehen glücklich mit ihren Ehemännern von dann. Und auch die Körperfresser können dann doch bezwungen werden. Und die früheren Filme waren immer sehr unversöhnlich und hart. Also das kann man verschiedentlich interpretieren, aber ich finde, das sind so interessante Langzeitstudien, auch wenn man sich diese verschiedenen Verfilmungen anguckt oder auch so Reihen wie diese Terminator-Reihe. Ne? Das ist im Grunde genommen eine technikphilosophische Langzeitstudie von den 80ern bis heute.
Absolut. Also etliche der Themen, die in den 30er, 40er Jahren praktisch aufgelegt wurden von der Science Fiction damals im Heftformat, wurden durch die Jahrzehnte gereicht und aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder neu erzählt, bis hin zu der Tatsache, dass dieselbe Geschichte immer wieder neu erzählt wurde. Mhm. Das spricht, glaube ich, für die Hartnäckigkeit dieser Themen an sich. Also davon, also von der künstlichen Intelligenz werden wir auch in 100 Jahren noch nicht losgekommen sein.
Mhm. Von der künstlichen Intelligenz vielleicht nicht, aber ich frage mich dann doch, ob dieses maximal postmodernistische Meta erzählen, wie wir es derzeit und jetzt mit Ready Player One vielleicht auf so einem Peak erfahren, ob das vielleicht nicht doch irgendwie sowas wie eine neue Qualität ist. Also ich weiß, Superheldenfilme sind vielleicht eher Fantasy als Science Fiction, aber wir kommen ja jetzt wirklich in eine Zeit, irgendwie alle Filme, die nächstes Jahr ins Kino sind, kommen, sind im Grunde nicht mehr Superhelden, sondern ganze Superhelden-Teams, die aufeinandertreffen.
Ja. Mit einer Roadmap bis 2030 oder so.
Ja, wo dann wirklich, also wo du wirklich einen Film aus 20 oder 30 Hauptcharakteren hast oder so. Mhm. Und das betrifft ja auch dieses Ready Player One, wo du wirklich jede Popkulturfigur versammelt auf dieser Leinwand hast. Und es stellt natürlich die Frage, ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen Popkultur inhärent, dass man sich gegenseitig immer wieder toppen will. Ja, also da geht ja auch ein bisschen um Maximalismus, geht ja auch immer ein bisschen um den Effekt. Und trifft man dann irgendwann auf eine Grenze oder lässt sich die technologisch immer weiter ausbauen? Und also gibt es diese Grenze, existiert die? Und was passiert denn danach? Also jetzt mal auch, ob es diese Grenze gibt oder nicht, was käme denn, also das ist ja nicht mehr zu toppen, also was kommt danach? Drehen wir dann alle nur noch minimalistische Filme mit zwei Hauptdarstellern, die im Schwarzen sitzen?
Aber ist die Grenze nicht schon erreicht, einfach mit, in dem Fall meinem Gehirn, das dann irgendwann sagt, so, der Film kann ja so und so viele Protagonisten haben, aber er kann ihnen ja gar nicht mehr allen gerecht werden, das ist ja jetzt schon so.
Ich habe mir ein paar Trailer-Reactions zu Ready Player One angesehen, weil mich das fasziniert mich einfach, ich will gar nicht mal sagen, dass der gut wird, das Buch fand ich auch gar nicht mal so gut, aber fasziniert mich einfach. Und diese ganzen Trailer-Reactions durch die Bank weg, es war den Leuten wirklich zu viel. Die haben alle dann gesagt, ich muss das noch 3-4 Mal sehen, bevor ich überhaupt kapiere, was ich da gesehen habe im Grunde. Ja. Und dieser Effekt ist überall gleich. Und das sind alles auch Leute, die normalerweise, also das sind halt auch gestandene Popkultur-Nerds. Ja. Und die sitzen auf einmal vor einem Screen und kriegen den Kopf nicht mehr zu. Ja. Mhm. Und Also ist das dann irgendwie ein Point of No Return oder was passiert dann?
Vielleicht verändert sich das Kino aber auch und wird dann doch noch interaktiver oder
oder es wird über Games erzählt, ja.
Es wird über Games erzählt, man kann doch irgendwie sich
Theme Parks,
ne? Also das eine Mischung mit Schauspielern, man ist dann selber in der Kulisse und der Archäopteryx kommt von hinten und lupft einen in sein Nest. Also solche Sachen vielleicht, weil wir jetzt in 100 Jahren angesprochen haben, dann hoffe ich doch, dass sich da noch ein bisschen was tut.
Worüber wir jetzt gerade reden, sind ja Effekte.
Ja, ich meine, selbstverständlich.
Kommen Effekte irgendwann mal an ihre Grenze? Bisher nicht und irgendwas werden die sich da schon mal einfallen lassen. Da kommt sicher irgendwas Neues und dann sind wir alle davon total überwältigt. Aber neben Effekten geht es ja auch um Narrative. Und werden sich die in den nächsten 100 Jahren verändern oder über welche Narrative reden wir überhaupt, wenn wir über Science-Fiction-Narrative reden. Das ist ein ganz anderer Punkt.
Ich habe noch einen Punkt, den wir vielleicht noch ganz kurz zum Ende der Sendung hier in Breitband unterbringen könnten, weil ich habe am Anfang ja Elon Musk und Mark Zuckerberg erwähnt, die sich über die Gefährlichkeit von künstlicher Intelligenz streiten und eben als Referenzen, wie gefährlich es werden könnte, eben Science-Fiction-Literatur heranziehen, was ich sehr lustig finde. Hier, liest das doch mal und so. Mhm. Natürlich ist das jetzt alles Literatur, aber wie sollte man denn, da will ich die Runde mal fragen, jetzt einfach als kleinen Think Tank, wie sollte man denn eine Superintelligenz erziehen, dass uns das alles nicht passiert? Also wie sollte man mit Superintelligenzen umgehen? Was meinen Sie denn? Weil wir haben alle so ein bisschen Science Fiction gelesen oder eben gesehen, da kamen viele drin vor, also in Matrix, Hell in 2001, iRobot oder irgendwas von Stanislav Lem, Golem zum Beispiel. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele. Wie sollten wir Superintelligenzen erziehen? Ich frage hier die Eltern.
Ja, klar. Respekt.
Ich schreibe auf Respekt.
Gegenseitige Anerkennung.
Ja, also man stößt natürlich sehr schnell an seine Grenze. Also ich meine, was ich spannend finde an dem Thema ist, wie schafft man es, dass das eben alles erfüllt wird, dass man irgendwie eine Technologie hat, die einem hilft, aber einem eben nicht über den Kopf wächst. Das ist ja die Angst, die alle dabei haben.
Aber da sehen Sie doch, wie stark ein Science-Fiction-Narrativ ist. Also unglaublich stark. Es gibt ja, was künstliche Intelligenz angeht, zwei Erzählstränge traditionellerweise. Der eine ist, sie reißen die Macht an sich und wollen uns alle unterjochen oder gar töten. Mhm. Der zweite Erzählstrang ist die Pinocchio-Geschichte. Diese Maschinen wollen so werden wie wir. Und beide Erzählstränge amalgamisiert Elon Musk jetzt zu so einer Art von Terrorwarnung. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob er sich darüber im Klaren ist, was er da tut. Also damit meine ich jetzt gar nicht den technischen Aspekt, bei dem ich mich ja auch nicht wirklich auskenne. Aber warum kann es denn nicht sein, dass ein völlig anderer Erzählstrang sich plötzlich ergibt, ja, und ein völlig anderes Narrativ? Warum kann es denn nicht sein, dass eine künstliche Intelligenz, wobei wir ja noch überhaupt keine Ahnung haben, wie sowas einmal entstehen sollte, warum kann die nicht einfach nur sie selbst sein wollen? Ja? Und Sie sehen, und das ist vielleicht mein letzter Punkt, wenn man Science-Fiction-Narrative betrachtet, sollte man immer ganz genau hinschauen, ja. Und schauen Sie sich vielleicht nochmal den Film 2001 an. Das ist nämlich auch ein Film, den Elon Musk immer heranzieht. Da haben wir ja diesen Supercomputer Hal, der die Kontrolle über das Raumschiff übernimmt. Mhm. Und fast jeder, mit dem ich darüber rede, sagt, ah, Hal will die Macht an sich reißen. Das ist die Geschichte des Films. Ja. Stimmt gar nicht. Hal tut das nur, weil er nicht ausgeschaltet werden will.
Ja, das kann ich nicht tun, Dave, sagt er.
Ja, genau. Er will nicht ausgeschaltet werden. Das ist eine ganz andere Betrachtungsweise, als da will jemand die Macht über mich erlangen. Ja. Und wir sollten uns unsere eigenen Narrative immer wieder gut anschauen, uns der bewusst werden und welchen wir dann folgen werden, das weiß aus heutiger Sicht niemand.
Ja, also mir ist es ehrlich gesagt relativ egal, ob Hal nicht abgeschaltet werden will oder ob er die Macht an sich reißen will, solange er das die Mannschaft umbringt, ist mir das dann herzlich egal, seine Motivation irgendwie. Und ich sage das auch im Hinblick auf die künstlichen Intelligenzen. Es ist, also der Stand der Technik bei künstlichen Intelligenzen ist mittlerweile immer noch so, dass die Wissenschaftler nicht wissen, wie die Ergebnisse hervorgebracht werden, die sie derzeit erzielen. Also ich verfolge das im Bereich Computer Vision relativ genau und es ist immer noch durchaus diese lähmsche Blackbox, die er damals beschrieben hat.
Ja, aber wir reden schon so darüber, als ob die Terminators unter uns wären.
Das stimmt.
Es könnte problematisch sein.
Es könnte natürlich auch sein, dass es so ist.
Ja, bei einer Superintelligenz ist es halt so, wenn eine Superintelligenz tatsächlich anfängt zu existieren, dann ist es im schlechten Fall wahrscheinlich schon zu spät.
Naja, aber auch die hat Interessen und im Zweifel sind die ökonomischer Natur und so weiter. Also wir sollten da auch jetzt nicht zu sehr in die Trivial-Science-Fiction ausweichen.
Ja, wobei, also ich könnte mir eine Entwicklung von einer Superintelligenz, eine verteilte Superintelligenz, die nur in Bruchstücken existiert, die nicht miteinander kommunizieren können und dann Können wir also vielleicht so untersuchen.
Jetzt wachen auf jeden Fall alle nochmal so richtig auf. Wir merken, wir machen dann noch eine andere Sendung, sind aber für heute am Ende hier im Deutschlandfunk Kultur im Breitband. Natascha Adamowski war da. Vielen Dank, René Walter, und uns zugeschaltet aus München, Sascha Mamczak. Mein Name ist Max von Malotki. Machen Sie es gut. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß, vielleicht ein bisschen Inspiration, was man alles nochmal so lesen könnte, womit man sich so beschäftigen kann in Sachen Science Fiction.